Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Insgesamt 38 Millionen Euro Preisgeld werden bei den French Open der Tennisprofis dieses Jahr ausgeschüttet. Das ist viel Geld, aber ca. 10% weniger als im Jahr vor der Pandemie. Immer noch finanziell sehr lukrativ, bei diesem Grand-Slam-Turnier auch nur eine Runde weiterzukommen. Für zwei deutsche Einzelspielerinnen und zwei Doppelspieler ist das heute geglückt. Guido Ringel berichtet.
Paris bleibt ungemütlich, vom Wetter her gesehen. Das deutsche Tennis aber konnte sich am Dienstag zumindest sehen lassen mit den Erfolgen von Julia Görges, Laura Siegemund und dem Doppel Krawitz-Mies. Dabei hatte Siegemund so ihre Probleme im Match gegen die Französin Mladenovic, vor allem zu Beginn der Partie, als sie 1-5 hinten lag und sich doch noch den Satz holen konnte.
Wichtig ist dann einfach dran zu bleiben, nicht aufzugeben und Lösungen zu finden. Und das habe ich gemacht und da war ich dann auch sehr zufrieden damit, wie ich das schrittweise geschafft habe und dann auch im zweiten Satz immer aggressiver werden konnte. Auch natürlich, weil es das Score dann zugelassen hat. Und doch, da war ich dann recht zufrieden im zweiten.
Mit einem guten Gefühl konnte auch Julia Görges das Dart Roland Garros verlassen. Sie spielte solide, dabei aber aggressiv genug, um die favorisierte Alison Risk aus den USA zu besiegen. Auch wenn Görges in die Verlängerung musste nach drei vergebenen Matchbällen.
Erstmal bin ich sehr zufrieden mit dem Level, den wir beide gespielt haben. Also ich glaube, es war ein sehr, sehr gutes Match. Mit so wenig Matchpraxis dieses Jahr so ein Level zu spielen, war für mich sehr zufriedenstellend, muss ich sagen.
Ebenfalls erfolgreich am nasskalten Dienstag die Sieger des Vorjahres. Die Titelverteidiger im Doppel, Krawitz und Mies, sie sind locker eine Runde weiter. Nur das Aus von Philipp Kohlschreiber verhinderte die makellose deutsche Bilanz am Dienstag. Keine Überraschung bei den Topstars. Novak Djokovic hat locker und beschwingt die zweite Runde erreicht.
Und das hier auch noch ganz aktuell. Die Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar-Löwen und die Füchse Berlin haben die Gruppenphase in der neuen European League erreicht. Die Berliner schlugen den ungarischen Vertreter aus Gyöngyös deutlich. Die Löwen verloren heute Abend, aber das machte in der Bilanz nichts. Seit 1,5 Jahren sitzt der Erfurter Sportmediziner Marc S. in Untersuchungshaft. Er ist der Hauptangeklagte in einem Dopingverfahren, das unter dem Namen Operation Adalas bekannt wurde. Die Bilder von Razzien bei der nordischen Ski-WM in Seefeld sind 2019 um die Welt gegangen. Heute hat Marc S. beim Prozess in München ein umfassendes Geständnis abgelegt. ARD-Doping-Reporter Sebastian Krause hat das verfolgt und mir geschildert, wie dieses Geständnis ausgesehen hat.
Er hat durch seine Anwälte eine Erklärung verlesen lassen, in der er die Vorwürfe weitgehend einräumt. Ihm wird ja vorgeworfen, in mehr als 100 Fällen Blutdoping betrieben zu haben. Das hat er zum Großteil eingeräumt. Im Detail hat er in ein paar Fällen es richtig gestellt und auch in ein paar Fällen die Vorwürfe zurückgewiesen. Aber im Prinzip war das eigentlich ein Geständnis. Ein Punkt hat er noch zurückgewiesen, das war ihm sehr wichtig, der Vorwurf der Körperverletzung, weil er an einer österreichischen Radsportlerin ein unbekanntes Dopingpräparat offenbar ausprobiert haben soll. Das hat er zurückgewiesen. Das sei rein die Entscheidung der Radsportlerin gewesen und er habe ihr gesagt vorher, dass er keine Erfahrungen mit dem Präparat hat und das sei ihre eigene Verantwortung.
Das bedeutet, er selbst ist dort gar nicht zu Wort gekommen, sondern hat alles beantworten lassen.
Fragen waren nicht möglich. Die Anwälte haben gesagt, wir beantworten keine Fragen danach, sondern sie haben eine Erklärung verlesen und nach dieser Erklärung konnte der angeklagte Sportarzt schon selber auch das Wort ergreifen. Und zwar waren die Geräte, die für das Blutdoping verwendet wurden in den vergangenen Jahren und die Staatsanwaltschaft sichergestellt hatte, die waren im Gerichtssaal und die sollte er erklären. Er sollte sagen, wie das Ganze funktioniert, wie man zum Beispiel Blut entnimmt, Blut trennt, Blut aufbereitet, wenn man jetzt gerade Blutdoping betreibt an einem Sportler. Und das war natürlich auch die Taktik und auch die Strategie der Anwälte, dass er dort bei dieser Erklärung der Geräte wie ein richtiger Experte rüberkommt, jemand, der das Ganze professionell macht, der das Ganze auf höchstem medizinischen Niveau macht, weil wenn sie schon ein Geständnis ablegen müssen, dann wollen sie klar machen, dass keiner der Sportler gesundheitlich gefährdet war, sondern dass der Angeklagte im Endeffekt die Sportler nur dabei unterstützt hat, weil er mitbekommen hatte, Doping gehört zum Sport, es ist allgegenwärtig an der Tagesordnung und bevor die Sportler jetzt auf abenteuerliche Weise sich selber dopen, steht er ihnen zur Seite, dass ihnen wenigstens nichts passiert.
Ja, also eine interessante Interpretation der ganzen Lage. Welchen Eindruck hat er denn auf Sie gemacht als Prozessbeobachter?
Unterschiedliche Gesichter hat er gezeigt. Zum Teil wirkte er sehr gefasst. gerade als die Anklageschrift verlesen wurde am Anfang, dann aber auch total gelöst, machte Scherze, grinste im Gerichtssaal, wie wenn ihm das Ganze Spaß machen würde. Auch heute schien es ihm wirklich Spaß zu machen, zu zeigen, zu erklären, wie das Blutdoping funktioniert hat und wie es über Jahre lang funktionieren konnte, ohne aufzufliegen. Also man kann ihn nicht so richtig einschätzen, muss ich ehrlich sagen, auch jetzt nach dem 5. Verhandlungstag.
Die Einschätzung von ARD-Reporter Sebastian Krause. Der Staat gibt Geld an Profiklubs, wenn die wegen der Spielunterbrechung in Existenznöte geraten. Aber es gibt Kritik an dieser Hilfe des Bundes. Zum Beispiel, dass die Vergaberichtlinien nicht fair seien. Heute war die Überbrückungshilfe aus Steuergeld auch Thema im Sportausschuss des Bundestags. Matthias von Lieben berichtet.
Nur Vereine, die durch fehlende Zuschauereinnahmen während der Pandemiemonate in eine akute, existenzgefährdende Notsituation geraten sind, sollen die Überbrückungshilfe des Bundes erhalten. Markus Kerber, Staatssekretär im zuständigen Bundesinnenministerium, hatte dieses Kriterium am Sonntag im Deutschlandfunk so begründet.
Sie müssen es ja vergleichen mit einer Krankenhaussituation. Ich muss doch denjenigen bevorzugt helfen, die wirklich schwer verletzt eingeliefert werden.
Ja, aber selbst die, die lebensgefährdet sind, haben ja bisher noch nichts an Hilfe bekommen.
So die Feststellung von André Hahn, Obmann der Linksfraktion im Sportausschuss. Bis Ende vergangener Woche sind beim Innen- und Sportministerium insgesamt nur 16 Anträge für die Bundeshilfen eingegangen. Der Sportpolitiker vermutet dahinter das komplizierte Antrags- und Vergabeverfahren für die Hilfen.
Man hat wieder bürokratische Monster aufgebaut, die jetzt nicht funktionieren. Und aus dem Grund muss man das schnellstens vereinfachen.
Derzeit hat das Bundesverwaltungsamt das Antragsformular von der Website genommen, da die Richtlinien im Ministerium noch einmal überarbeitet werden. Unter anderem sollen in der neuen Version neben Vereinen auch Verbände antragsberechtigt werden und als Grundlage soll eine einfache Gewinn-Verlust-Rechnung ermöglicht werden. Und trotzdem.
Wir sind unzufrieden, was die Umsetzung angeht.
Sagt auch Mahmut Özdemir, der für die mitregierende SPD im Sportausschuss sitzt.
Wir wollten schnell helfen, wir wollten gut helfen und wir wollten insbesondere Corona-bedingte Schäden dadurch kompensieren. Und wir haben heute festgestellt, dass die Gelder nicht so abfließen können oder nicht in der Dynamik abfließen, wie wir uns das wünschen. Und deshalb werden wir danach arbeiten müssen, möglicherweise auch haushaltsgesetzgeberisch.
Erstmals beraten wurde auch über die vom Innenministerium eingeplanten Haushaltsmittel für den Sportbereich im Jahr 2021. In der Sitzung nächste Woche steht das Thema erneut auf der Tagesordnung. Doch schon jetzt sagt Oppositionspolitiker André Hahn von der Linken,
der Haushalt ist schon jetzt dann in einer Schieflage für 2021, wenn dort kein einziger Euro für Corona-Hilfen eingeplant ist.
Ein Punkt, den auch Britta Dassler, die Obfrau der FDP, im Sportausschuss anmahnte.
Corona, das wissen wir doch alle, ist schließlich noch nicht vorbei. Und wir müssen doch die Profisportvereine am Leben halten, die auf Zuschauer angewiesen sind.
Das Innenministerium konnte Fragen dazu bis Dienstagabend nicht beantworten.
Ein Beitrag von Matthias von Lieben. Erst gestern haben wir im Deutschlandfunk über den iranischen Kanuten Said Faslullah berichtet. Er ist aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet, wollte den Traum von Olympia trotzdem nicht aufgeben. Aber durch die Regelungen des Kanu-Weltverbands hatte er keine Chance, ins olympische Flüchtlingsteam zu kommen. Nach der Berichterstattung bewegt sich nun doch etwas. Josef Opfermann berichtet.
Said Faslullah darf wieder hoffen. Der Weltkanuverband ändert nach dem ARD-Bericht über den Fall des geflüchteten iranischen Kanuten die Haltung zu seinem eigenen Regelwerk und ermöglicht Faslullah so die Aufnahme ins olympische Flüchtlingsprogramm. Thomas Konietzko, Präsident des Deutschen Kanuverbandes und Vizepräsident des Weltkanuverbandes, sagte der ARD:
Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir einen Start von Zeit im Flüchtlingsteam beim IOC unterstützen werden.
Bislang behandelte der Weltkanuverband Faslullah wie einen Sportler, der ohne Not nur den Verband wechseln will. Nach dieser Regel musste der Iran um Starterlaubnis für Faslullah gefragt werden. Das Land, aus dem er aus Angst vor politischer Verfolgung geflüchtet war. Davon rückt der Verband nun ab. Auch das Internationale Olympische Komitee IOC hatte dem geflüchteten Faslullah bislang den Weg in das olympische Flüchtlingsteam verwehrt. Said Faslullah zeigte sich erleichtert nach der Entscheidung.
Wir haben, glaube ich, 10 Minuten lang einfach geweint.
Faslullah muss sich zunächst sportlich qualifizieren und kann dann vom IOC in sein Flüchtlingsprogramm berufen werden. Doch der große Traum, bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 starten zu dürfen, ist für den 28 Jahre alten Kanuten ein ganzes Stück näher gerückt.
Und zum Schluss kommen wir noch zu einem Familiennamen, der im Rennsport bekannt ist. Mick Schumacher wird beim nächsten WM-Lauf am Nürburgring sein Debüt in der Formel 1 geben, beim freien Training am 9. Oktober. Das war Sport aktuell. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.